Liebe Freunde der Weissacher Tage, ich grüße Sie auch meinerseits alle sehr herzlich. In dieser Woche begegnet uns ja dreimal der Samuel. Gestern haben Sie miteinander gehört und bedacht, wie der Samuel als junger Bursche von seiner Mutter aufgrund eines Gelübdes nach Silo gebracht wird, zu dem Heiligtum dort. Heute Abend ist unser Thema, wie Samuel dort seine Berufung empfängt. Und morgen Abend, da gibt es einen Sprung gleich über 13 Kapitel hinweg. Samuel salbt den David. Ich lese uns heute aus 1. Samuelis 3, die Verse 1 bis 10 und nehme dann noch die Verse 19 bis 21 dazu. Zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war das Wort des Herrn selten. In der alten Lutherbibel heißt es, war das Wort des Herrn teuer. Und es gab kaum noch Offenbarung. Es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort und seine Augen hatten angefangen, schwach zu werden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen und Samuel hatte sich gelegt im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel. Er beantwortete, siehe, hier bin ich, und lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli aber sprach, ich habe nicht gerufen, geh wieder hin und lege dich schlafen. Samuel ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals, Samuel. Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, sieh, hier bin ich, du hast mich gerufen. Der aber sprach, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder hin und leg dich schlafen. Aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt. Des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief und sprach zu ihm, geh wieder hin und leg dich schlafen, und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede, Herr, denn dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Samuel aber wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten zur Erde fallen. Und ganz Israel, von Dan bis Beersheba, erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn zu sein. Und der Herr erschien weiter zu Silo, denn der Herr offenbarte sich Samuel zu Silo durch sein Wort. Und Samuels Wort erging an ganz Israel. Stille Nacht. Finstere Nacht. Alles schläft, niemand wacht. Das ist die Situation unseres Kapitels. Und in diese stille und finstere Nacht hinein ein Ruf, Samuel. Und dieser Ruf wird Wende zu einer neuen Periode in der Geschichte Israels. Ja, man könnte sagen, in der Heilsgeschichte. Ich will heute Abend zwei Abschnitte machen. In dem ersten möchte ich eigentlich nicht predigen, sondern ich bin nun eben so lange Lehrer gewesen und ich möchte ein paar Dinge entfalten. Einiges aus der Geschichte Israels erzählen, also das Umfeld dieser Gestalt des Samuel Ihnen ein bisschen deutlich machen. Unter der Überschrift Samuel als Scharniergestalt. Im zweiten Teil werden wir uns dann unserem Text näher zuwenden. Und da geht es um Samuel als Prototyp, Samuel als Modell. Als Prototyp und Modell für den Kommenden. Also zunächst Samuel eine Scharniergestalt. Ich mache einen ersten Unterabschnitt. Das heißt, ich bemerke vorweg noch einmal, wenn man so einen Ausflug in die Geschichte macht, warum tut man das eigentlich bei der Bibel? Das tut man deswegen, weil Gottes Offenbarung immer tief hineingeht in Raum und Zeit. Das Wort ward Fleisch und ohne Fleisch kann man das Wort nicht haben. Samuel hat den ersten König gesalbt. Das wird die Woche nicht behandelt, den Saul. Das ist die schöne Geschichte von einem, der auszieht, Eselinnen zu suchen. Und was findet er? Eine Königskrone. Noch besser sollte man sagen, es ist einer, der sucht und von Gott gefunden wird. Und dann gibt es eine schrecklich tragische Geschichte um den Saul. Wir können das heute Abend nicht besprechen. Saul ist hinterher ein tief geschlagener. Wutanfälle bekommt er, Depressionen. Samuel erklärt, dass Gott ihn verworfen habe, den Saul. Dennoch ist der Name Saul im Stamme Benjamin lebendig geworden. Es war ein vornehmer Name. Wie heißt der berühmteste Apostel? Saul von Tarsus. Samuel und Saul. Ich möchte in meinem ersten Abschnitt aber nach der Zeit fragen, wie war das eigentlich, bevor es zu Königen kam in Israel? Also erster Unterabschnitt, die Zeit der großen und der kleinen Richter. Wie war das in der Zeit, bevor es zu einem Staat kam in Israel? Vielleicht haben Sie sich das noch nie klar gemacht. Zur Zeit Samuel gab es keinen Staat zunächst. Ein Staat ist ein fest organisiertes Gebilde. Es gab Stammesverbände. Für die Insider sage ich, wir wissen, dass heute in der Theologie, gerade in diesem Zusammenhang, manches umstritten und arg diskutiert wird. Ich zeichne Ihnen ein Bild, wie es mir nach wie vor plausibel erscheint. Nachdem die Stämme von Gott in das verheißene Land geführt worden waren, da 12 Stämme werden immer wieder erwähnt, da war jeder Stamm selbstständig. Das war kein gemeinsamer Staat. Was hat sie denn zusammengehalten? Nun, was sie zusammenhielt, war zunächst der gemeinsame Glaube. Sie waren ein heiliger Verband, ein Sakralverband. Gott war die Mitte. Israel hießen sie. El ist die Bezeichnung für Gott. Der Name Yahweh, der Gottesname, war die Mitte. Also ein Verband, ein religiöser, das war, bevor es Könige gab in Israel. Es gab gemeinsame Heiligtümer, vielleicht gab es auch ein gemeinsames Zentralheiligtum. Manche meinen, Silo sei zu der Zeit der Mittelpunkt gewesen. Das Volk traf sich dort immer wieder zu großen Wallfahrtsfesten. Und bei den Wallfahrtsfesten wurden die altheiligen Traditionen dem Volk eingeprägt. Abraham, Isaac und Jakob, die Stammväter und dann das Herausgeführtwerden aus dem KZ Ägypten, aus der Fronherrschaft unter dem Pharao. Es gab ein Gottesrecht, elementare Weisungen Gottes, wie sie sich dann in den 10 Geboten zusammenfassen. Die wurden eingeprägt. Und was diese Stämme noch gemeinsam hatten, waren Feinde. Diese Feinde, das waren schon Staaten. Da gab es einen König und von Geschlecht zu Geschlecht wurde das Königtum weitervererbt. Und da gab es ein Berufsheer. Das Ganze war fest organisiert. Jetzt würde es mich eigentlich locken zu fragen, fallen Ihnen da solche Namen ein von diesen feindlichen Völkern? Moabiter gab es, Ammoniter, Midianiter, Amalekiter und die schlimmsten waren die Philister. Was geschah denn, wenn solch ein Stamm einfiel in das Gebiet dieser Stämme Israels, die alle für sich bestanden? Dann erweckte Gott große Helfergestalten. Große Heilande, könnte man sagen, Menschen, die er aus dem bäuerlichen oder dem handwerklichen Stand herausriss, denen er dann eine besondere Aufgabe gab, der Befreiung. Da werden dann von großen Taten berichtet, etwa davon, manche Taten sind für uns auch seltsam, dass der Simson 300 Füchsen die Schwänze anzündet und sie dann in die Felder der Philister jagt und dadurch die ganze Ernte in Flammen aufgehen lässt. Oder dass es da Tongefäße gibt und ein fürchterliches Gebrüll wird angestimmt, die Tongefäße werden zerdeppert und dieses laute Geschrei löst einen Gottesschrecken aus und die Feinde fliehen. Die großen Richter, so nennt man sie. Richter waren sie eigentlich nicht, sondern Rettergestalten. Für Sie als Schwaben ist das nicht so schwierig wie für einen Westfalen. Für einen Westfalen ist Richten immer etwas Juristisches. Das ist bei Schwaben nicht so. Ich habe jetzt kürzlich gehört, dass jemand etwas wunderschön hingerichtet hätte. Es war, glaube ich, ein Frühstück. Richten ist also bei den Schwaben etwas recht machen, etwas in Ordnung bringen. Da werden die Betten gerichtet. Das ist gar kein juristischer Prozess. Und so sind die Richter gemeint im alten Israel. Das waren die, die das Recht Gottes durchsetzten gegenüber diesen feindlichen Stämmen. Große Rettergestalten, Richter nennen wir sie, Ehud oder Simson oder Gideon oder Jephtha. Daneben gab es noch kleine Richter. Die großen Richter taten ihre Krafttaten. Und wenn sie dann den Befreiungsakt vollzogen hatten, dann kehrten sie zurück in ihren Beruf, wieder auf das Feld oder wieder zum Handwerk. Daneben gab es auch solche, die lebenslänglich, sozusagen von Amts wegen, Leitungsämter innehatten. Es gibt im Richterbuch 2 Kapitel, wo solche Listen aufgestellt werden. Die nennt man die kleinen Richter. Vielleicht Richter über einen Stamm. Manche meinen auch ein Richter für alle Stämme. Manche denken, dass der Eli dort in Silo solch ein Richter war, solch ein Verwalter, solch ein Ordner von Amts wegen. In diesen Kreis gehört jedenfalls nachher auch der Samuel. Also das war eine kleine Bemerkung, so ein kleines Dia, die Richter, die Zeit der großen und der kleinen Richter. Zweiter Unterpunkt, der erwählte König. Es gab in Israel noch keinen König. Aber es gab große Nöte, nämlich mit jenen Königen, die ringsum als feindliche Herrscher sehr wohl organisierte Staatswesen ihr eigen nannten. Und da sagte man in Israel, sowas brauchen wir auch. Vorher hatte man das abgelehnt. Der Gideon, einer dieser großen Richter, der sagte einmal, ich will nicht König über euch sein, mein Sohn soll nicht König über euch sein, Gott soll König über euch sein, Gott allein, der Herr. Aber nun kam plötzlich die Forderung auf, wir wollen einen König haben wie die Goyim ringsum. Goyim, das sind die Völker, das sind die Heiden. Das ist sehr viel effektiver, das ist politisch viel durchschlagender. Wir brauchen auch einen König. Zunächst gibt es natürlich Widerstand. Samuel sagt, nein, das ist Verwerfung Gottes. Es kommt daran, von Gott abhängig zu sein, in jeder Situation auf sein Eingreifen zu warten. Jetzt gibt's eine Art Emanzipation, ein eigenständiges Sicherheitssystem baut man auf. Nein, ein König, das kann es in Israel nicht geben. Aber nun geschieht etwas Eigenartiges. Gott stimmt zu. Ein König, wie die Völker ihn haben, Samuel, gib dem Volk einen König, und dann wird der Samuel gesandt, den Saul zu salben. Mein Unterpunkt 3, eine heilsgeschichtliche Perspektive. Ich möchte ein bisschen bei dem Königtum verweilen, das diese Scharniergestalt Samuel in Gang gebracht hat. Am Anfang steht ein König, wie die Heiden haben, und am Ende steht die göttliche Verheißung des kommenden Gesalbten. der Messias, der Maschiach, der da kommen soll. Das heißt, Gott nimmt diese Einrichtung des Königtums in seine Hände, etwas, was es unter den Völkern gab, nimmt es in seine Hände, legt seinen Segen, seine Verheißung hinein und macht es zu etwas, was besonders ist in Israel. In 2. Samuel 7, da hat der Prophet Nathan den Auftrag, dem König David zu sagen, ich will dir ein Haus bauen, von Geschlecht zu Geschlecht soll einer deiner Nachkommen auf dem Thron sitzen. Es wird also, wie es die Hohenzollern gab oder die Staufer gab, es wird die Dynastie Davids errichtet und das tut Gott. Und dann geschieht etwas Merkwürdiges, dass Israel dieses Königtum missbraucht, um sich von Gott zu trennen. Dass die Könige selber ihre eigenen Wege gehen. Bei Saul beginnt das schon und immer wieder kommt das richtende Wort Gottes. Dass man die Könige benutzt, um zu sagen, wir sind jetzt Gott gegenüber in bestimmter Weise unabhängig. Dass man das, was Gott schenkt, in die eigenen Fäuste nimmt. Aus der Gewissheit der Verheißung wird die Sicherheit dessen, was man selber hat. Der Pfarrer Wilhelm Busch hat das mal sehr schön gesagt. Gewissheit heißt, er hat mich in der Hand. Sicherheit heißt, ich habe ihn in der Tasche. Und als man das Königtum in Israel dazu benutzte, Sicherheit daraus zu machen, da geschieht dies, dass Gott das Königtum zerschlägt. Zunächst in dem Nordreich Israel, dann in dem Südreich Juda. Und dann gab es keine Könige mehr in Israel. Dann wurde Israel ein Vasallenstaat. Die Babylonier, die Perser, die Griechen, schließlich die Römer. Herodes der Große war nur ein Vasallenkönig von römischen Gnaden. Es scheint zu Ende zu sein mit dem Königtum. Und jetzt das Wunderbare, Gott hat mit dem König angefangen und Gott hat seine Heilsperspektive der Zukunft. Es geht in die Zukunft damit. Gott verheißt den Messias, den kommenden Gesalbten, den kommenden König. Wieder sind da falsche Vorstellungen. Wieder meint man, das muss ein politischer Herrscher sein, der die Heiden vernichtet, ausrottet. Wie Gott den Messias versteht, das sieht man an der Holztafel, die über dem Kreuz Jesu hängt, an diesem berühmten Inri. Jesus von Nazareth, Rex König, das heißt Messias, der Juden. So sieht der Messias aus, der Gekreuzigte. Und dieser Gekreuzigte und Auferstandene wird der kommende Herr sein. Das heißt, die Linie, die damals der Samuel angestoßen hat, ist ein Bogen, unter dem wir heute noch stehen. Wir sind ja solche, die auf den eigentlichen Messias, den eigentlichen Gesalbten, noch warten. Das waren so heilsgeschichtliche Schritte am König deutlich gemacht. Ich will noch ein zweites Beispiel nehmen, dann behält man das besser. Mit dem Tempel. Das war ganz ähnlich. Überall in der heidnischen Welt, in Ägypten und bei den Kananäern gab es Tempel. Überall gab es Tempel. Nur Israel hatte keinen Tempel, sondern eine wandernde Hütte. Und in dieser wandernden Hütte, da wurde das Zelt Gottes aufgestellt. Ja, so passt es zu einem Gott, der mit dem Nomadenvolk immer mitzieht und immer wieder aufbricht. Und diese Lade hatte Stangen, die konnte man mittransportieren. Da gab es sogar einen Ruf der Priester, der hieß, Yahweh Kumi, Gott aufstehen. Stellen Sie sich vor, Gott aufstehen und dann wurde die Lade transportiert. Der König David kam dann auf den frommen Gedanken, es geht doch nicht an, dass ich einen prächtigen Palast mit Zedernholz gebaut habe und die Lade Gottes, die Zedernholz, steht in einem zugigen Zelt. Es muss ein Haus auch für die Lade gebaut werden. Es muss einen Tempel geben. Wieder könnte man sagen, wie die Völker ihn haben. Und wieder ist es so, dass zunächst ein Nein kommt. Der Prophet Nathan sagt dem David, du solltest Gott ein Haus bauen? Nein, nein, so rum geht's nichts. Gott wird dir ein Haus bauen, dir und deinen Kindern das Herrscherhaus der Davids nachkommen. Ich baue dir ein Haus, sagt Gott. Aber dann nimmt Gott doch dieses auf, Salomo darf dann den Tempel bauen. Und im Tempel gibt es das Allerheiligste. Und im Allerheiligsten ist Gott als der Gnädige gegenwärtig, da wo die Lade steht. Also etwas Fremdes wird von Gott aufgenommen, wird von Gott mit Verheißungen versehen. Auf dem Zion, da ist Gott gegenwärtig. Und dann wieder die Verkehrung. Da hat Jeremia eine gewaltige Predigt zu halten und dann zitiert er die Leute. Was sagt ihr? Hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel. Wie ein Papagei sagt ihr das? Was soll das heißen? Wir können tun und lassen, was wir wollen. Der Tempel schafft uns Sicherheit. Es kann uns nicht passieren, wir haben ja den Tempel. Hier ist des Herrn Tempel. Darauf kündet Jeremia an, dass Gott den Tempel zerstören würde. Das hätte ihm beinahe das Leben gekostet. Und er sagt, ihr habt aus dem Tempel eine Mördergrube gemacht, eine Räuberhöhle, so wie die Räuber eine Höhle haben, in der sie sich in Sicherheit glauben. So meint ihr, wenn wir den Tempel haben, wenn wir im Tempel unsere Opfer bringen, dann kann uns nichts passieren. Im Übrigen können wir dann leben, wie wir wollen. Und so wird der Tempel zerstört, babylonische Gefangenschaft. Der erste Tempel wird zerstört. Dann nach der babylonischen Gefangenschaft wird ein zweiter Tempel aufgebaut. Der König Herodes hat ihn hinterher umgebaut, fast muss man sagen, einen dritten Tempel daraus gemacht. Und auch dieser Tempel wird im Jahre 70 ein Raub der Flammen und vernichtet. Was übrig geblieben ist, ist, die kennen Sie alle, die Klagemauer. Heute gibt es manche Leute, die sagen, man sollte einen dritten Tempel bauen. Es gibt sogar fromme Leute, die für einen dritten Tempel sammeln. Aber das wäre heilsgeschichtlich völlig daneben, denn in bestimmter Weise, der dritte Tempel ist schon da. Jesus hat ein Gerichtswort über den Tempel gesprochen. Jesus hat eine Gerichtshandlung am Tempel vollzogen, die Tempelreinigung. Und im Johannesevangelium heißt es an einer Stelle, Jesus sagt, brecht den Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn neu bauen. Und dann wird dazu gesetzt, er sprach aber von dem Tempel seines Leibes. Das heißt, es gibt bereits einen neuen Tempel, den Ort, wo Gott jetzt gegenwärtig ist. Das ist nicht in Jerusalem und auch nicht in Samarien, auf dem Galizim. Das ist da, wo Jesus ist. Da ist Gott gegenwärtig. Das ist der neue Tempel. Es ist also heilsgeschichtlich völlig Unsinn, einen neuen Tempel in Jerusalem bauen zu wollen. Gott hat den Tempel errichtet in der Person Jesu. Und dann lesen Sie im Neuen Testament, die Gemeinde Jesu Christi und jeder Christ ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und am Ende in der Offenbarung des Johannes, das ist etwas Eigenartiges, da kommt das himmlische Jerusalem herab. Und dann wird gesagt, aber ein Tempel sah ich nicht darin. Es gibt keinen Tempel mehr. Ist das richtig? Nein, es ist gleichzeitig falsch. Es gibt keinen Tempel mehr. Warum? Weil alles jetzt, das ganze neue Jerusalem ist sozusagen der Tempel, ist das Allerheiligste. Alles ist erfüllt von der Gegenwart Gottes. Das war in meinem ersten Teil so ein Versuch, ein bisschen die große Perspektive aufzuzeigen. Ich fasse die Punkte nochmals zusammen, dieses heilsgeschichtliche Gefälle, diese heilsgeschichtliche Perspektive von den Anfängen in die ganz große Zukunft Gottes hinein. Zunächst ist etwas da, das es in der Umwelt bei den Goyim, bei den Heidenvölkern schon gibt. Ein Königtum, ein Tempel. Dann kommt das Erwählen von Gott her, das Beschlagnahmen. Jawohl, ihr bekommt euren König und ich lege meine Verheißung auf den König. Jawohl, der Tempel soll gebaut werden und ich will dort gegenwärtig sein auf dem Zion. Dann kommt von Israel her, dass man dieses von Gott Geschenkte ideologisiert und zum Hort der eigenen Sicherheit macht. Dann kommt von Gott her ein Zerschlagen. Ein Vernichten, das Königtum wird zerrissen, der Tempel wird ein Raub der Flammen. Und dann, merkwürdig, ein Umgestalten in etwas Neues hinein, zu einer Verheißung, zu einer Erfüllung auf einer neuen Ebene. Wir gehen alle zu auf den Ort, wo Gott alles in allem sein wird. Die ganze neue Welt ist nichts als Tempel und derjenige, der dort regiert, ist der Messias Jesus Christus. Dahin sind wir unterwegs und in dieser ganzen Entwicklung einer wichtigen Scharnierstelle steht der Samuel. Fremdes, Erwählen Gottes, Missbrauch durch die Menschen, Gericht und am Ende aus der Treue Gottes eine Erneuerung der Verheißung mit einer ganz großen Zukunftsdimension. Samuel, so haben wir gesagt, die Scharniergestalt, wir haben das in einzelnen Punkten dargelegt. Beim zweiten Punkt möchte ich jetzt etwas sagen über Samuel als Prototyp, als Modell. Als Modell auch für den Kommenden. Mein Unterpunkt 1 zum zweiten Teil soll heißen, der souveräne Gott und die Teurozeit. In Silo, da war Eli der leitende Priester. Eli war sicher für sich persönlich ein frommer Mann, aber seinen Söhnen gegenüber, die schreckliche Missbräuche am Tempel trieben, denen gegenüber war er schwach. Ruchlose Männer werden die Söhne genannt. Das, was Gott gehört, das beanspruchen sie für sich. Da gibt es dann Raumpflegerinnen am Tempel. Die gehören zum heiligen Personal. Aber die Söhne Elis zwingen sie zum Geschlechtsverkehr und andere Dinge. Und der Vater Eli steht hilflos daneben, will nichts machen, kann nichts machen, sagt ermahnende Worte, ist doch hilflos. Und nur heißt es in unserem Text, das ist die Zeit, in der der junge Samuel dort in Silo ist. Das Wort des Herrn war teuer. Teuer war das Wort des Herrn. Deshalb habe ich vom Teuro gesprochen. Vom Teuro reden wir heute alle. Bei der Gastronomie oder bei manchen Gebrauchsgegenständen, vom Teuro reden wir. Und es ist ja auch verständlich, dass heute so ein depressives Klima herrscht unter uns. Viele Ratlosigkeiten, was das Gesundheitswesen angeht, das Rentenwesen. Keiner hat wirklich einen Durchblick. Teuro. Das Schlimmste aber ist das, wovon hier die Rede ist, wenn Gott sein Wort teuer macht, wenn Gott sich selber rar und selten macht, wenn Gott schweigt, der Tempel funktioniert prächtig, die Opfer finden alle statt, es predigt noch, aber Gott schweigt. Kein Prophetenwort, keine Weisung. Eines der unheimlichsten Worte des Alten Testamentes steht in Amos 8. Da sagt Gott, und das ist ein Gerichtswort, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich einen Hunger schicken. 8, Vers 11 folgende. Einen Hunger schicken, nicht nach Brot. Und Durst will ich schicken, nicht nach Wasser, sondern Hunger und Durst nach dem Wort des Herrn es zu hören. Jetzt stellen Sie sich das mal vor. Es ist doch toll, dass wir schon 30 Jahre hier in so großem Kreis zusammen sind. Ganz so groß war er am Anfang nicht, die Nebenräume waren noch nicht dabei, aber es ist doch eine tolle Sache, dass sich so etwas 30 Jahre hält. Aber wenn das jetzt an allen Orten so wäre, wenn das unser ganzes Volk durchzöge, Hunger und Durst nach dem Wort Gottes, was wollten wir lieber? Was gäbe es Schöneres? Facht den Hunger an, Gott facht den Durst an und dann, da heißt es, sie werden wanken von einem Meer zum anderen, vom Mittelmeer bis zum Toten Meer und sie werden von Nord nach Osten laufen, des Herrn Wort suchen und es wird nicht da sein. Gott muss nicht mit uns reden. Es gibt Zeiten, da setzt Gott den Teuro und das Wort ist nicht da. Im Grunde ist ein Stück davon, von dieser Sorge in einem Prediger bei jeder Predigt. Ja, vielleicht sagen Sie hinterher, er hat schön gepredigt. Das ist ja auch nett, man hört sowas ja auch ganz gern. Aber ob das Wort getroffen hat, das ist damit noch nicht gesagt. Tröstend, richtend, Wegweisung. Wir können nicht einfach sagen, teuro ist bei uns nicht, teure Zeiten mit dem Wort Gottes. In Asien etwa gibt es ganz gewaltige Erweckungen. Solche Erweckungen haben wir hier nicht. Wir hatten in unserer Unterweissacher Bruderschaft Ein alten Bruder ist vor Jahren hundertjährig gestorben, einen bekannten Evangelisten, Ernst Krupka, der hatte in seiner Jugend Erweckung erlebt. Und da sagte er, das haben wir nicht gemacht. Das war so, als wenn ein Strom rechts und links an uns vorbeigeschossen wäre und uns umspült hätte. Damals gab es noch keine Mikrofone, das sind ja segensreiche Einrichtungen. Damals musste alles noch mit der menschlichen Stimme gemacht werden. Der Ernst Krupka hatte ein mächtiges Organ und die Zeltwände waren dünn. Und dann rief er das Evangelium im Zelt aus und draußen ging ein harmloser Ingenieur spazieren und er dachte gar nichts Böses. Er wollte nur eine abendliche Runde drehen und bums kommt das Wort Gottes und er wird bekehrt. Das ist Erweckung. Macht man einen Spaziergang an einem Zelt vorbei und wenn man dann nach Hause kommt, ist das Entscheidende im Leben passiert. Braucht man keine Handzettel vorher zu verteilen und ähnliche Dinge zu machen. Bei Erweckung ist, da greift Gott von selber durch die Zeltwände hindurch und packt sich so einen Menschen. Das sind Erweckungszeiten, das haben wir heute nicht. Dieser alte Evangelist Ernst Krupka, der dann später auch andere Zeiten erlebt hat, der hatte seine persönliche Deutung. Der sagte, bei uns Deutschen gibt es Erweckungen deswegen nicht, da muss man ihm nicht folgen, deswegen nicht, weil man nicht 5 Millionen Juden vergasen kann und hinterher nicht Buße tun. Es gibt bis heute kein wirkliches Bußetum. Danach kam das deutsche Wirtschaftswunder. Das war keine Bußbewegung. Ob man dieser Deutung folgt, ist etwas anderes. Aber so versuchte er sich zurechtzulegen, warum anderswo große Erweckungen und Aufbrüche sind. Und wir freuen uns von Herzen über jeden, der bei Pro Christ oder beim Christival zum Glauben kommt, bei dem etwas Neues anbricht. Aber große Erweckung. Man könnte vielleicht auch überlegen, was eigentlich mit einem Volk ist, das es sich leistet, an einem Tag etwa 1000 Abtreibungen zu vollziehen. Was ist das für ein Volk? Einem Volk, wo man nicht mehr weiß, was ein Eid ist. Nicht wahr, der säkulare Eid, wo man nicht mit Hilfe Gottes schwört, ist gar kein Eid. Das wäre eine eigene Frage, die man verhandeln müsste. Ein Eid ist, dass ich mich einer höheren Macht auf Gedeih und Verderb aussetze, wenn das, was ich hier verspreche, nicht wahr sein sollte. Die Zeitung Die Welt hat das sehr schön spöttisch gesagt. Der Herr Schröder wollte die Hilfe Gottes nicht, nun ist er auf die Hilfe von Müntefering angewiesen. Dann müssen wir mal sehen, wie weit die Sache läuft. Mir geht es jetzt gar nicht um die Partei, mir geht es darum, dass da, wo überhaupt geschworen wird bei einer letztverbindlichen Instanz, sonst gibt es gar keinen Eid. Also ein säkularer Eid ist so etwas wie ein viereckiger Kreis, wenn man das ethisch einmal analysiert. Worauf es mir ankommt, Gott hat die Freiheit, auch den Mund zu halten. Gott hat die Freiheit, auch dazu sein Wort teuer werden zu lassen. Gott hat die Freiheit, Teurozeiten einzuführen. Wie gut, dass neben der Freiheit Gottes immer auch die Liebe Gottes steht. Deshalb mein zweiter Unterpunkt. Der erste war der von dem Teuro, der souveräne Gott und die Teurozeit. Der zweite Unterpunkt, im zweiten Teil, der gnädige Gott und sein Rufen. Es gibt nicht nur dieses schreckliche Wort in Amos 8, ich will Hunger und Durst erwecken, damit die hinterher geradezu vor Hunger und Durst kaputt gehen. Stillen will ich den Hunger und Durst nicht. Es gibt auch ein herrliches Wort in Hosea 11. In Hosea 11. Da sagt Gott, wie könnte ich denn an mich halten? Wie könnte ich dich von mir stoßen, Ephraim? Wie könnte ich dich verlassen? Dann steht da, mein Herz dreht sich mir um im Leib. Man kann auch übersetzen, ich, Gott, bekehre mich. Wozu bekehrt Gott sich denn, wenn er sich bekehrt? Von seinem nur allzu berechtigten Zorn zu seiner wunderbaren Liebe. Denn ich bin Gott und kein Mensch. Ja, die Menschen, die sind ja schon konsequent auf ihre Weise. Die sagen, Strafe muss sein, aber ich weiß das auch. Und trotzdem, mein Herz dreht sich um. Ich kann nicht anders als mit Erbarmen zu antworten, auf unsere Bosheit mit Erbarmen. Gott durchbricht die Teurozeiten mit seinem Wort. Und so ist es hier stille Nacht, finstere Nacht. Alles schläft, niemand wacht. Aber in diese Nacht hinein ertönt Gottes Geschichte. Samuel hat einen Platz dort, in Silo, in dem Haus Gottes, in dem Heiligtum. Er ist selber schon Priester. Er trägt einen Priesterrock, einen leinenen Priesterrock, einen Ephod. Ganz genau weiß man nicht, was das ist. Er hat die Aufgabe, die Lade zu bewachen und das Licht an der Lade, das nächtens brennt, mit Öl immer wieder aufzufüllen. Und da hinein, in die Nacht und in den Schlaf des Samuel, da ertönt der Ruf, mitten in die Teurozeit, Samuel, Gott meldet sich zu Wort. Samuel weiß gar nicht, was das für eine Stimme ist. Wir wissen auch nicht, war das akustisch hörbar und aufnehmbar hier von der Technik, oder war das eine innere Stimme? Wir wissen es nicht. Samuel war völlig ratlos. Das muss wohl Eli gewesen sein. Unerhört, dass Gott ein Wort sagt. Und so macht er sich auf zu Eli. Und Eli, da kann man sehen, was Teurozeit heißt. Eli kann sich gar nicht denken, dass jemand da gerufen hätte aus einer anderen Dimension. Der Samuel muss wohl schlecht geträumt haben. Geh wieder hin und leg dich schlafen. Walter Lüthi, der bekannte Schweizer Prediger, hat eine Predigt über diesen Text gehalten und er sagte, so geht's Gott manchmal mit der Kirche. Gott erweckt einen Menschen und was tut die Kirche? Sie schickt ihn gleich anschließend ins Bett. Geh wieder schlafen. So sieht's in unserer Geschichte aus. Leg dich hin. Das zweite Mal ist genauso. Samuel läuft zu Eli. Ich hab dich nicht gerufen, leg dich schlafen. Erst beim dritten Mal, da beginnt dem Eli etwas zu schwanen, das zu dämmern. Es könnte doch sein, dass das die Stimme Gottes ist. Sollte das vielleicht möglich sein in unseren Zeiten? Und dann rät er dem Samuel, wenn es noch einmal passiert, dann sag, rede Herr, dein Knecht hört's. Es geht uns um den Gott, der mitten in der Teurozeit gnädig ist und ruft. Samuel ruft er, beim Namen ruft er jemand. Und wenn er beim Namen ruft, dann trifft er jemand in seiner Person Mitte. Den Namen Samuel kann man auf zwei Weisen deuten. Shemuel heißt das im Hebräischen. Shemuel, so müsste man eigentlich sagen. Shemuel kann man von einem hebräischen Wort ableiten, das Shem heißt, dann würde das heißen, derjenige, über dem der Name Gottes genannt worden ist. Und die andere Deutung geht von einem Wort Sha'al aus, das heißt erbeten, derjenige, der von Gott erbeten worden ist. Aber so oder so, dieser Samuel ist schon lange von Gott erwählt und gezeichnet. Schon in seinem Namen ist seine Geschichte vorgebildet. Und nun ruft Gott ihn. Samuel, er ruft ihn heraus. Er holt sein Innerstes hervor. Er trifft ihn ins Herz. So ist das eigentlich bei jedem, der Christ wird. Das muss nicht ein nächtliches Hören sein, eine Audition, dass man plötzlich da seine Stimme hört. Aber jeder, der Christ ist, ob er das nun bei einer Bekehrung erlebt und geradezu datieren kann, oder ob er langsam hineinwächst, das kann sehr unterschiedlich sein. Jeder Christ weiß, irgendwann ist Gott mir so persönlich begegnet, dass ich wusste, meinen Namen, bei meinem Namen hat er mich gerufen. Heinz oder Elisabeth, komm, folge mir nach, du bist mein. Das ist die entscheidende, große, heilige Stunde. Samuel ist hier ein Modell. Auch wir werden so bei unserem Namen gerufen, dass unser Innerstes wach wird für Gott und mit Gott zusammengehört. Ich bin gemeint. Das war früher in der Jugendarbeit, als ich Kind war, eine ganz klare Sache, da hieß immer, wenn ihr zu einer Tagung fahrt, müsst ihr damit rechnen, dass da jemand berufen wird, vielleicht zum hauptamtlichen Dienst. Ein Freund, der in der Jugendarbeit tätig ist, hat gesagt, das ist eigentlich gar nicht mehr da. Das sagen wir gar nicht mehr. Das war eine Veranstaltung beim CVM-Treffen, bei einer Freizeit im Sommer ist passieren kann, dass man ganz persönlich gerufen wird, etwa in die Mission oder zu einer Bibelschule, dass da Gottes Hand sich auf einen legt, dass das Innerste ergriffen wird vom Namen her. Eine junge Frau hat mir erzählt, die gehört auch in die Zeit, sie hätte immer solche Angst gehabt bei EC-Veranstaltungen. Da könnte es ihr passieren, dass sie zur Diakonisse berufen würde. Das wollte sie nur noch partout nicht gern. Es ist ja auch nicht passiert. Sie ist dann später Ehefrau und Mutter geworden. Aber immerhin, die Dimension muss wieder da sein, dass wir damit rechnen können, dass auch an solch einem Abend ein Mensch an einer bestimmten Stelle, ob zur Fürbitte oder zu irgendeinem konkreten Dienst oder ein junger Mensch zu einer Ausbildung, Gott, auch wenn Teurozeiten sind, so direkt zupackend uns ruft. Dritter Unterpunkt, der hörende Mensch, der Mensch, der ganz Ohr wird. Was sagt der Samuel? Rede, Herr, dein Knecht hört. Rede, Herr. Wenn Sie die Lutherbibel zu Hause aufschlagen, da finden Sie da, dass alle vier Buchstaben bei diesem Herr großgeschrieben sind. Alle vier Buchstaben sind großgeschrieben, das bedeutet immer, es steht da eigentlich im Urtext der Gottesname, der wahrscheinlich Yahweh heißt. Der Name war für Israel dann so heilig, dass man ihn ersetzt hat durch die Bezeichnung Adonai, das heißt Herr. In der berühmten griechischen Übersetzung steht da immer Kyrios und Luther hat das übernommen und setzt immer Herr in großen Buchstaben. Rede, Yahweh, sage ich jetzt einmal. Yahweh kommt von einem Verb, das heißt wirken und sein. Gott ist der wirkliche Gott. Er ist, indem er handelt. Und weil er handelt, darum ist er. Gott ist nur, wenn er handelt, dann ist er wirklich. Und deshalb ist die biblische Art von Gott zu reden, dass man erzählt von ihm. Wenn man mit Gott Erfahrungen macht, wenn Gott der handelnde Gott wird in unserem Leben, dann haben wir was zu erzählen, denn er tut etwas. Also rede, du wirkender, du wirksamer, du handelnder, du schöpferischer Gott. Dein Knecht, das ist das zweite Stichwort. Rede, Herr, dein Knecht. Das hat im Hebräischen einen Doppelsinn. Das Wort Ebed kann Sklave bedeuten. Einer, der selber ganz von dem Wort eines anderen abhängig ist. Sklave. Die Österreicher haben ja so den Abschutzgruß. Servus. Kennen das. Servus. Das ist das lateinische Wort für Sklave. Das würde also eigentlich heißen, wenn ich jetzt gehe, ich stehe dir immer zur Verfügung. Bin dein Servus. Servus. Denken Sie daran, wenn jemand zu Ihnen Servus sagt, fragen Sie ihn, ob er es auch ernst meint. Das ist die eine Möglichkeit. Servus kann Sklave bedeuten. Servus kann aber, Ebed im Hebräischen, kann aber auch einen hohen Beamten meinen. Wer nämlich Diener eines ganz Großen ist, auf den fällt etwas von dem Glanz. Der Großwesir eines Großkönigs hatte den Titel Ebed, Diener. Im zweiten Teil des Jesaja-Buchs ist von dem Gottesknecht die Rede. Das ist nicht irgendeiner, dessen Wort geht bis an die Enden der Erde. Beides. So müssen Sie auch die Paulusbriefe lesen. Da ist es am Anfang immer Paulus, Apostel Jesu Christi, Doulos, ein Knecht Jesu Christi. Das heißt, einerseits in Niedrigkeit, ich stehe meinem Gott völlig zur Verfügung. Und andererseits ist es ein Hoheitstitel. Der Apostel, der Stellvertreter Jesu Christi, der an Jesu statt sein Wort sagt, stellvertretend für ihn. Niedrigkeit und Hoheit stecken in dem Wort drin. Wenn Gott jemand zu seinem Knecht macht, dann erniedrigt er ihn nicht, sondern dann bringt er sein Leben überhaupt erst zum Leuchten. Rede, Herr, dein Knecht hört. Hört, im Hebräischen steht da, ein Partizip. Eigentlich muss man übersetzen, rede Herr, sein Knecht, er hört jetzt nicht nur im Augenblick, er ist ein Hörender. Das ist eine Grundhaltung, er ist ein Hörender. Das ist etwas ganz typisch Biblisches, hören. Es gibt ein Lied, das ich für besonders biblisch halte, das aber nicht zu den Chorälen gehört, sondern zu den Volksliedern. Und das Lied heißt, horch, was kommt von draußen rein? Das ist die Grundhaltung eines Christen. Wir haben heute Theologen, die sagen, horch, was steigt von innen hoch? Herr Drewermann erzählt ihm, man müsse besonders auf seine Träume und auf die Stimme der Archetypen in einen achten. Es steigt von innen hoch. Nein, sagt die biblische Botschaft, es kommt von außen. Du musst es dir sagen lassen, du kannst es dir nicht selber sagen und nicht erträumen. Horch, was kommt von draußen rein? Rede, Herr, dein Knecht ist solch ein Horchender geworden. Das ist nun wichtig, dass wir es mit dem Samuel lernen, Horchende zu werden. Wir haben ja heute, was Samuel damals noch nicht hatte, das biblische Wort. Horchende im Blick auf die Bibel. Darüber könnten wir einen ganzen Abend miteinander sprechen und fragen, wie machen Sie das eigentlich mit der Bibel? Ich habe, nachdem ich konfirmiert war, einmal, das einzige Mal in meinem Leben, die ganze Bibel durchgelesen. Das war ziemlich anstrengend mit Geschlechtsregistern und solchen Dingen, aber ich habe das damals durchgehalten. Also die Bibel habe ich mal durchgelesen, leider nur einmal. Luther tat das zweimal, das Neue Testament in einem Jahr, einmal das Alte Testament. Immer wieder, und er sagt, das ist herrliche Erntearbeit, da pflückt man wunderbare Früchte. Es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Man kann sozusagen das Wort verschlingen. Das ist ein Pakt, und man liest ein ganzes Evangelium auf einen Streik durch. Ich weiß, tun wir bei Krimis auch. Ne? Wie sollte das nicht beim Lukas-Evangelium geschehen können? Einen Zug. Und es gibt das gekaute Wort, dass man an einem Losungswort hängen bleibt und immer wieder kaut. Luther sagt, Modell für das Bibelleser ist das reine Vieh. Und damit meint er die Kühe. Die Kühe sind bekanntlich oft mit Wiederkauen beschäftigt, stundenlang. Und es gibt zum Beispiel eine katholische Erweckungsgruppe, die Focularini, die Funkeleute, die Funkenleute, die nehmen sich jede Woche ein Wort. Das machen sie am Anfang der Woche aus. Und dann leben sie, ist eine Bruderschaft, dann leben sie mit diesem Wort eine Woche lang und halten das immer wieder an Lebenssituationen heran und reiben es mit allem, was ihnen begegnet. Und nach einer Woche tragen sie dann zusammen, was Gott mit dem einen Wort bei ihnen gesagt hat. So kann es sein. Das verschlungene Wort oder das gekaute Wort, das musikalisch uns nahegebrachte Wort. Die Musik ist ein herrliches Instrument. Kürzlich hat mir ein lieber Bekannter, ein Kantor, eine CD-Aufnahme des Elias von Mendelssohn Bartholdy geschenkt. Ich kannte den schon ziemlich genau. Aber es war eine Aufnahme, die hat er selber gemacht. Und die war auf CD gebrannt worden, dieses sein Konzert. Ich habe es mir dann angehört und war erstaunt, wie das Bibelwort einem beim Hören dieser Musik ins Herz geht. Also das wäre etwas, wo man mal fantasievolle Dinge sammeln sollte, wie man ans Wort Gottes kommt. Wenn man nur dranbleibt, ob man nun verschlingend liest oder wiederkauend liest, ob man mit Musik hört oder auswendig lernend liest, ob man, wie ich es von einem Bauern in meiner Sauerländer Heimat weiß, ob man nun anfängt, Griechisch zu lernen. Das wäre doch mal was. Nimmt sich einen hier von diesen Brüdern und sagt, dich verpflichten wir jetzt dazu, alle drei Wochen machst du uns eine Einführung ins Griechische. Es gibt heute so Übersetzungen, da steht das Deutsche gleich darunter, kann man wunderbar da reinkommen. Erzähl das mal eben. Ein Freund, der Ehemann einer Klassenkameradin, hat mir mal erzählt, er sei mal in Bibelstunden gegangen. Das war ein sprachliebender Mensch, Dolmetscher und so etwas. Er habe nämlich bei den Bibelstunden erwartet, dass der Pfarrer ihm die Sache vom Grundtext her auslegen würde. Und das würde ihn als Dolmetscher doch interessieren. Und dann sagt er, kam überhaupt nicht vor.
Dass der mal die Grundsprachen studiert hatte, davon merkte man in seinen Bibelstunden nichts. Darauf bin ich nicht mehr dahin gegangen. Stellen Sie sich vor, der hätte sich vielleicht bekehrt, wenn der Pfarrer etwas mehr Griechisch gesprochen hätte. So können die Dinge also laufen. Also, es gibt unendlich viele Möglichkeiten hinein ins biblische Wort. Bei Luther gibt es eine schöne Stelle in einem Brief, da sagt er, ich habe meinem Herrn Käthe, das muss man genau hören, das war schon wichtig, meinem Herrn Käthe 50 Gulden versprochen, wenn sie in einem Jahr die Bibel durchliest. Jetzt ist großer Ernst da, bei 50 Gulden. Nun muss man sich klar machen, 50 Gulden war so viel, dass man dafür ein ganzes Jahr studieren konnte. Ich bin nur der Meinung, wenn es im Hause Luthers je 50 Gulden gab, dann hatte der Herr Käthe die ohnehin in Verwaltung. Wer sollte die sonst haben? Aber Luther hat trotzdem erreicht, jetzt ist großer Eifer da. Und jetzt sage ich das mal den Eltern und sage es den Großeltern und sage es den Paten, das wäre doch eine Sache. 50 Euro in Zeiten des Teuro, wenn du, Enkelkind, Patenkind, bis Ostern das Neue Testament einmal durchgelesen hast, ob das eine schäbige Bestechung wäre. Ich meine nicht, ich habe heute in der Zeitung gelesen, der Manfred Krug, Sie kennen ihn vielleicht, den Schauspieler, der sei augenblicklich dabei, sich fürchterlich zu schämen. Der hat nämlich vor Monaten so eine große Reklame gemacht für die Teeaktien. Jetzt sind die Teeaktien völlig im Eimer. Und wie steht er nun da, der Manfred Krug? Wissen Sie, die Angst habe ich nun nicht. Wenn ich Ihnen empfehle, 50 Euro zu investieren, damit jemand die Bibel liest, dann brauche ich mich bestimmt nicht zu schämen, sondern würde mich sehr freuen und Sie würden da eine Investition wirklich auf Zukunft machen. Das ist ja unser Thema. Letzter Punkt, zweiter Teil, vierter Punkt, der Berufene als Prototyp, als Modell für den Kommenden. Ich habe die letzten Verse des Kapitels mit dazu gelesen. Da heißt es, aus dieser Nacht gibt es Folgen. Der Samuel ist jetzt einer, von dem Gottes Wort ausgeht, von Dan bis Beersheba, die ganze Landkarte herunter. Man kann zu Samuel kommen und empfängt Gottes Wort. In Samuel verbinden sich, das ist eigenartig, eine ganze Reihe von Linien. Samuel ist Priester. Er hat den linnenen Priesterrock, den Ephod, er ist Priester. Samuel ist Prophet, er hat die göttliche Weisung zu erteilen. Ein Prophet ist nicht einer, der Dinge vorhersagt, das ist nur ganz am Rande wichtig, sondern der Dinge hervorsagt, nicht Vorhersager, Hervorsager, das Hervorsagen, was Gott im Sinne hat. Was soll ich denn tun? Was will Gott von mir denn? Da brauche ich manchmal jemanden, der mir das deutlich macht. Prophetische Rede ist Hervorsagen, nicht Vorhersagen. Dann hat der Samuel eine politische Stellung. Er salbt nicht nur den Saul, er salbt nicht nur den David. Es wird gesagt, dass er ein Richteramt inne gehabt hat, das ist der kleine Richter in Izpa. Dann in 1. Samuel 7 wird von ihm etwas berichtet, wie von diesen großen Richtern, die da solche Krafttaten vollzogen. Da sei er gerade beim Brandopfer gewesen. Die Philister hätten einen Überfall gemacht und Samuel habe seine Stimme zur Fürbitte erhoben und da habe es einen solchen Donner gegeben, dass die Philister vom panischen Schrecken erfasst geflüchtet seien. Die Israeliten hinterher und es habe eine große Niederlage der Philister und einen großen Sieg der Israeliten gegeben und Samuel habe dann einen Stein aufgerichtet, das kennen Sie vielleicht, Ebenezer. Bis hierher hat der Herr geholfen. Also als Priester erleben wir ihn, als Propheten erleben wir ihn, im politischen Amt erleben wir ihn. Wenn man das Maß sucht, an dem man den Samuel messen will, da muss man schon zurückgehen bis zu Mose. Nicht der Josua war eine mächtige Gestalt, aber er war nur ein politischer, militärischer Führer. Bei Samuel verbinden sich die Linien. Und die Propheten, die später kommen, all die großen Gestalten, Jeremia und Jesaja und wie sie alle heißen, die hatten nur eins, das Wort Gottes hatten sie. Aber bei Samuel, Ein Ausleger hat das schön beobachtet, treffen sich eigentlich die drei großen Linien des Alten Testamentes. Die prophetische Linie, die priesterliche Linie und die königliche Linie. Die sind alle in Samuel da. Nun kennen Sie wahrscheinlich das Lied, welch ein Freund ist unser Jesus? Einige jedenfalls, und da gibt es eine Strophe, da heißt es, so ist uns Jesus alles, nämlich was? König, Priester und Prophet. Ich war alle drei Ämter, das ist übrigens theologisch eine interessante Sache, entwickelt haben das die Reformierten. Jene Lehre, die drei großen Ämter des Alten Testamentes kumulieren, fassen sich zusammen in Jesus Christus. Übernommen haben es dann die Lutheraner. Von den Lutheranern haben es die Katholiken übernommen. Von den Katholiken haben es die Orthodoxen übernommen. Das ist die letzte Lehre, die gesamtkirchliche Dimension bekommen hat. Von den drei großen Ämtern Jesu, dass Jesus vom Alten Testament her die Erfüllung bedeutet, der große Zukunftsentwurf Gottes, König, Priester und Prophet. Jesus Christus ist mein Priester. Das heißt nicht, dass er irgendein Opfer bringt, Tiere oder so etwas, sondern er ist als der Priester gleichzeitig das Opfer, der sich selbst zum Opfer bringt. Er ist ein Priester ganz anderer Dimensionen. Er hat nicht nur eine Funktion, die des Priesters, sondern er in Person ist der hohe Priester. Und Jesus ist derjenige, der mir Gottes Wort sagt. Aber er sagt es nicht nur, sondern er ist in Person das Wort Gottes. Wieder von der Funktion schlägt es um in die Person. Er ist das Wort. Und schließlich, er ist der König. Mir ist gegeben alle Gewalt. Und auf die Herrschaft, die da kommen soll, da warten wir noch. Das heißt also, wenn man den Samuel recht verstehen will, dann gerät man allerdings in die Zukunft. Da gerät man diese große heilsgeschichtliche Perspektive, die ich am König und am Priester aufgezeigt habe. Dann gerät man in diese große Bewegung, dass wirklich ein Prototyp, ein Modell aufgebaut wird, das unterwegs ist zu dem, der da kommen soll und auf den wir auch noch warten, unser Herr Jesus Christus. König, Priester und Prophet. Schließe mit einem ganz kurzen Gebet, das der Schwabe Riedmüller verfasst hat. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen.